Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop, noch ein Podcast über Popkultur. Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge Über Pop. Vorab, nach unserer fast zweistündigen Aufnahme musste ich feststellen, dass Fabians Tonspur durchgehend Handystörgeräusche drin hatte. Das konnte ich noch rausfiltern. Aber leider hat die eigentlich gute Qualität der lokalen Aufnahme etwas gelitten. Zum Thema. Fabian und ich sprechen dieses Mal über Uncle und deren neues Album The Road Part 1. Wir reden aber auch über das Gesamtwerk der Band, weshalb ich jetzt mit Rabbit in Your Headlights von 1998 überleite. Wir wollten ja anfangen mit Uncle.
Ja, finde ich auch gut. Finde ich auch ein super Thema. Weil ich an die auch in den letzten Wochen immer wieder gedacht habe. Vor allem an Science Fiction. Und dann ist tatsächlich total überraschend für mich am Freitag dieses Album. Ich war sogar im Mediamarkt einfach mal, um zu gucken, was es so gibt, und sah das da stehen.
In der Deluxe. Du warst im Mediamarkt und hast das tatsächlich als womöglich als CD gesehen?
Als Schallplatte. Also der Mediamarkt bei uns in der Köln, der hat ja eine gute Schallplattenabteilung und da sind auch immer die neuesten Releases, jetzt nicht die kleinsten Indie-Sachen und so, aber stand da unter den Neuerscheinungen dabei. Und dann habe ich mir das zu Hause dann angehört. Und können wir ja gleich einsteigen, oder?
Genau, also Uncle, das Projekt, das glaube ich das einzige feste Mitglied ist mittlerweile nur noch James Lavelle, der aber immer wechselnde Kollaborateure hat sozusagen. Und wann war das? Ende der 90er oder um 2000 rum? Wann erschien Science Fiction?
Ja, 97.
97
bin
schon,
ich, da
krass.
Da bin ich relativ sicher.
Ja, genau, zusammen, da war DJ Shadow, das ist die zweite Hälfte.
DJ Shadow, Kernband. James Lavelle mit der berühmten Single Rabbit in Your Headlights mit
Ganz
Tom
genau.
York.
Genau, und dann das Video von, ist das nicht von Jonas Akerlund, dem diesem Regisseur, der auch Smack My Bitch abgemacht hat? Ich guck kurz nach.
Ist auf jeden Fall auch ein sehr, 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 sehr bekannter Regisseur gewesen, ja.
Ja, weil der James Lavelle hat nämlich später für einen Film von dem Jonathan Glazer, ich schmeiße die beiden durcheinander. Der hat später nämlich für Jonathan Glazers Film Sexy Beast hat er den Soundtrack gemacht, James Lavelle. Ja, auf jeden Fall James Lavelle, seines Zeichens Mitinhaber des Labels Mo Wax, bei dem unter anderem das Album, wie heißt es denn, von DJ Shadow, das erste Introducing, erschienen ist. Und der hat dann eben sein eigenes, das fing ursprünglich an als Men from Uncle, so hieß das ursprünglich. Und also nach der Spionageserie. Mit irgendwie so einer Remix-Single, aber die eigentliche Bandgeschichte fängt eigentlich mit diesem Album Science Fiction, also mit PSY geschrieben am Anfang, wo zahlreiche Features drauf waren, unter anderem eben nämlich Tom York von Radiohead, der die Vocals gesungen hat zu Rabbit in Your Headlights. Ja, nee, das war wirklich ein.
Also ein Album, das zeichnet sich ja ein bisschen auch durch diesen 90er Jahre Eklektizismus aus. Dass halt auch Acts von, ich glaube, Richard Ashcroft bis Mike D.
Ja, genau,
und
Mike
der
D. von
früher, also Damon Goh, Badly Drawn Boy, der hieß damals, glaube ich, noch gar nicht Badly Drawn Boy.
Doch, dieser.
Der rappt einmal auch drauf. Also zahllose Gastauftritte. Und ich fand es ganz schön, als ich jetzt so am Freitag so ein paar Rezensionen oder so ein paar Überblicksartikel gelesen habe. Es gibt wohl offenbar zwei Lager. Mhm. Es gibt ein Lager, das sagt so, Science Fiction ist das beste Album und danach haben sie irgendwie nur noch versucht, diesen Erfolg zu wiederholen. Oder aber Science Fiction ist eigentlich total aufgeblasen und von diesem Tom York, so diesem Star, also diesem Guest-Starring so überlaufen, dass sie sich nur daran irgendwie hochgezogen haben und die Musik und das Ganze eigentlich total vernachlässigenswert sei und sie sich musikalisch erst danach weiterentwickelt haben.
Ja, also
Also zwei sehr konträre Thesen, finde ich total interessant.
ich würde mich da jetzt weder für das eine noch das andere irgendwie entscheiden wollen, aber ich finde das interessant, weil ich finde, es ist schon eine eindeutige Entwicklung zu erkennen, dass es nach und nach irgendwie für mich immer mehr und mehr einen richtigen Uncle-Sound gibt und das wirklich auch sich wie eine Band anfühlt. Also ich glaube, ich habe das Science Fiction relativ spät erst kennengelernt. Ich kannte aber, ich meine, das müsste damals Viva 2 gewesen sein, seinerzeit. Das eben das Video, weil das so ikonisch ist mit dem Mann, der durch den Tunnel vor dem Auto wegläuft und vor sich hinredet, was auch sehr untypisch ist für ein Musikvideo, weil man ihm die ganze Zeit reden hört. Das ist ja eigentlich, glaube ich, in so einem Musikvideo eher selten. Und dann habe ich ein bisschen später, jetzt muss ich kurz gucken, ich glaube in The Beach mit Leonardo DiCaprio, dem Film von Danny Boyle, basierend auf dem Roman von Alex Garland. Alex Garland, der mittlerweile selber Filmemacher ist, aber auf dem Soundtrack kam Lonely Soul wiederum auch drin vor. Genau, das war nämlich so, das war so ein bisschen so das Lied am Schluss, das Abschlusslied. Ich glaube, es lief sogar über den Abspann. Und der Film ist von
Das ist
2000.
das
Ich
eben
glaube,
mit Richard Ashcroft, ne?
genau, Richard Ashcroft. Ja, der ist, glaube ich, auch später noch mal ein paar Mal gefeatured auf den Alben. Aber also das ist ein roter Faden, der auf jeden Fall bleibt. Immer diese Gastauftritte von verschiedenen Sängern oder auch Rappern. Aber ich finde eigentlich, dass selbst schon die Science Fiction noch gar nicht mal so richtig diesen Hip-Hop oder Turntablism-Sound hatte. Das hatte es irgendwie gar nicht so richtig. Also es war so ein bisschen trip-hoppig, aber der Sound von Uncle wurde meiner Meinung nach, also mit Science, mit Never Never Land schon so ein bisschen, aber noch mehr mit den beiden Alben danach, immer mehr rockmäßig. Also wirklich so Alternative Rock mit starker, also sehr produktionslastig sozusagen.
Ja, das deckt sich auch mit einer Aussage, die ich von James Lovell so gelesen habe, dass er so sagt, oder beziehungsweise dass die da auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass sie mit jedem Album eigentlich auch eine Art von Sound perfektioniert haben. Dass so das erste, also laut dieser Aussage dann wäre so das Hip-Hop-Album. Das zweite wäre so das, also Never Never Land, so ein bisschen das elektronischste. Und dann bei den beiden folgenden, Wartime Stories, ist das dritte,
War
glaube ich,
Stories.
ne? Oder War Stories. Das ist, glaube ich, das habe ich sehr, sehr rockig auch in Erinnerung. Das habe ich am wenigsten gehört. Und das danach kenne ich sogar gar nicht, muss ich
Das
zugeben.
danach
Das
ist
hatte ich gar
Where
nicht
Did the
mehr.
Night Fall? Das habe ich, glaube ich, auch auf CD. Das ist interessant, weil ich habe gerade die War Stories und das Where Did the Night Fall, die sind von, ich glaube, 2007 und 2010 sind sie. Meine ich, beide auf CD. Und die habe ich auch eine Zeit lang gehört, aber das waren so. Also es ist so, dass ich da immer zwei einzelne Stücke irgendwie rausziehen könnte, die ich sage, die bei mir richtig hängen geblieben sind. Unter anderem war auf der War Stories ein Stück und ich meine, das war das mit Ian Astbury, genau, When Things Explode. Das hat ein David Bowie-Sample, das ist so ein Drumloop, der von einem relativ späten David Bowie-Song gesampelt ist. Und das fand ich deswegen so lustig, weil ich vorher selber schon mal einen Song gemacht hatte, der diesen Beat gesampelt hatte. Und deswegen ist das bei mir so hängen geblieben. Aber das, nee, das sind so drei, vier auf War Stories. War Restless mit Josh Homme von den Queens of the Stone Age. Da war aber auch ein Song, waren zwei Songs mit Ian Astbury. Also ein Sänger von The Cult. Ne? Ich schmeiß immer, lustigerweise, ja genau, schmeiß ich Ian Astbury und Richard Ashcroft, die nicht sehr viel gemeinsam haben. Außer, dass sie, glaube ich, parallel oder zeitgleich irgendwann um die Jahrtausendwende Soloalben rausgebracht haben. Und beide vorher in Alternative Rocks bekannt und erfolgreich waren. Die beide auch noch ein D haben, aber sonst haben die nichts gemeinsam. Naja, und beide halt eben auch mit James Lovell zusammengearbeitet haben. Also die War Stories fand ich auch interessant, weil halt eben auch so für mich, also When Things Explode, Restless und Burn My Shadow, was auch der andere Song mit Ian Astbury ist.
Stimmt, My Shadow klingelt bei mir auch noch, ja.
Ja, das waren auch mal nicht die Singles. Burn My Shadow.
Das Interessante ist auch, dass diese Songs auch häufig in irgendwelchen Trailern, Werbung für Videospiele oder überhaupt Werbung.
Es ist die perfekte Filmmusik, ja.
Ja, eben, es
Und
ist
ich
sehr
glaube,
Soundtrack-mäßig.
da hatten wir auch damals drüber schon gesprochen, oder wir hatten es uns gegenseitig auch als MP3 zugeschickt. Es gibt ja so einen inoffiziellen Release auch der.
Ja, das war so ein Bootleg. Edit
Also es
Music
gibt
for a
einerseits
Film.
dieses, es gibt Eden, dieses 5-CD-Bootleg,
Das habe ich auch, ja.
wo so ganz viele Remixes drauf sind. Und es gibt, na, wie heißt es denn jetzt?
Edit
Also
Music
was
for a
so an
Film.
Star Wars angelegt. Edit Movie for,
Edit
nee, Edit.
Music for a Film. Original
Edit
Motion
Music for
Picture
Film.
Soundtrack Reconstruction. Und das war
Genau,
ein
und das ist, glaube ich, wegen
Doppelalbum.
zahlreicher Rechteverletzungen, das gibt's, kann man gar nicht offiziell kaufen, weil da so viele Sachen drin gesampelt sind, die einfach nicht geklärt sind.
Ja. Ja, es gab dann interessanterweise danach ein Compilation-Album mit eigenen Stücken, die aber auch Soundtrack inspiriert waren. Das hieß dann Endtitles, Stories for Film. Das ist danach erschienen. Das habe ich aber selber noch nie gehört. Das ist vom Cover auch sehr nah angelehnt an das War Stories und ist 2008 auch erschienen, also im gleichen Jahr
Ich
wie
glaube, das ist so ein stilisiertes Darth Vader-Gesicht, oder? Darth Vader-Maske.
Das müsste das Edit Music gewesen sein. Da ist, ja genau, das ist auf Edit Music ist das drauf. Und das ist dann auch, lief dann auch irgendwie unter Uncle Sounds. Und das ist so ein bisschen, also das habe ich auch gehört, das ist sehr interessant, weil da hat er dann auch eben so die 20th Century Fox Fanfare drin und irgendwie den THX Sound.
Genau,
Und das
genau.
ist, und dann eben auch sehr viel 2001, Space Odyssey, also Richard Strauss, also sprach Zarathustra, remixed von Uncle.
Ich glaube
Und
sogar aber bis Kill Bill und so oder Apocalypse Now, so quer durch die Filmgeschichte.
ja, und auch Blade Runner kommt auch dran vor. Oh. Nee, das stimmt, aber das ist tatsächlich, also Wikipedia sagt nicht eindeutig, dass es ein Bootleg ist, aber das wurde wohl quasi nur independently mit einer geringen Auflage auf, also hier steht auch was von Uncle Sounds, aber ich glaube, das ist gar kein reguläres Label oder so, dass das darauf erschienen sei. Aber ich besitze es auch als MP3s über die üblichen Kanäle irgendwann von, ich glaube, das habe ich sogar schon von dir bekommen, ich bin nicht ganz sicher. Ja, aber ich glaube,
Ja, das unterstreicht es halt noch mehr, dass hier halt so wirklich so eine Art von, ja, so flächige Musik, also atmosphärische Musik, sehr dicht, wo man sich schon so ein bisschen in so einer dystopischen Welt fühlt oder wo ganz schnell Kopfkino anfängt. Das ist für mich auch Ankel immer.
ja.
Und das trifft für mich auch bei dem neuen Album wieder ganz stark zu.
Also noch viel mehr, finde ich. Also das ist, also ich habe das jetzt so zweimal durchgehört. Es hat so ein paar Stücke, das ist bei Ampel bei mir ganz viel so. Ich habe das gesamte Album hat eine Stimmung und also es vermittelt immer so eine Stimmung, ähnlich wie ein Soundtrack funktioniert. Aber es hat für mich immer so ein, zwei Stücke, und das liegt meistens mit an den Vocalists, an den Sängern, die da gefeatured sind, oder auch Rappern, wie jetzt auf dem aktuellen Album, dass das so mehr hängen bleibt. Also es ist auch wieder auf dem aktuellen ein Stück mit Mark Lanegan. Das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Track. Der heißt Looking for the Rain.
Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in the heat below. With a thorn in the side, and the ocean too wide, and the avenues so long. Suffering here in the blood.
Und der fängt so mit Streichern an. Und was ich total faszinierend finde, da muss ich auch mal fragen, ob sie da so ähnlich ging. Es gibt einen Rapper, der wird mehrfach gefeatured, auf der ist auf drei oder vier Stücken ist er drauf, der heißt Elliot Power. Erinnert ihr dich an irgendwen?
Ob ich den schon mal gesehen habe?
Ja, oder ob du die Stimme oder der Stil zu rappen, erinnert er dich an irgendwen?
Nee.
Okay, weil ich finde, der klingt total wie Tricky.
Mhm.
Aber der ist wohl noch ziemlich jung.
Nee, ich kannte den gar nicht. Also
ich hatte den vorher auch noch nie gehört. Und ich habe halt eben das gehört und dachte so, hä? Das habe ich gedacht, das
ist Tricky ist mir jetzt nicht so präsent, also um das jetzt irgendwie genau sagen zu können.
Nothing no sacred. Go on forsake this. Pray that I perish. Reclaim your relic. Fills you with hatred. Left me sedated. Look what I'm faced with. Moment you cherish. I see your menace. I cannot take this. State of neurosis. Affecting my closest. Making no progress. Still look on hopeless. Double the dosage. Self-medicate. Fills you with hate. Burden again. Burning straight. Righteous path. Flip the vermin away.
Und es gibt ja auch einen Titeltrack, der The Road heißt. Der hat mir tatsächlich am besten gefallen. Weil da für mich das alles, also die ganze Stimmung des Albums wirklich auf den Punkt gebracht wird. So dieses, also, so ein bisschen, eine sehr große Weite macht das da auf. Es ist extrem so desolat. Es wirkt alles so ein bisschen verloren und auch düster. Und baut dann so eine ganz melancholische, aber nicht süßlich melancholische, sondern eher so eine karge, so eine sehr große Kargheit auf. Und das fand ich toll. Weil das dann auch in dem Moment zeitlos wird. Man könnte ja jetzt sagen, so, die haben seit 1997 auch in verschiedener Zusammensetzung, zumindest James Lavelle, immer wieder sowas gemacht. Und jetzt kommt er halt so 20 Jahre später wieder mit einem Album und kann der überhaupt jetzt wieder was Neues machen. Oder überhaupt noch neue Sachen bringen ist er so ein bisschen den Sachen verhaftet, die er bislang gemacht hat. Und ich finde halt schon, das klingt eigentlich sehr, sehr sehr heutig, aber auch sehr zeitlos. Ich müsste jetzt nicht vermuten, dass dieses ganze Projekt schon 20 Jahre auf dem Buckel hat oder mehr.
Ich finde es sehr interessant, wie diese Spoken-Word-Sachen, die da drin sind, dass dann wirklich wie so ein Erzähler spricht. Ganz am Anfang, das ist auch ein bekannter britischer Schauspieler.
Das ist so ein bisschen das Markenzeichen auch, dass man immer wieder so, wie so in einem Film, und anfangs früher waren es ja auch Film-Samples so, und jetzt ist es halt so jemand, der das so einspricht. Oder das war bei Never Neverland auch schon so, dass da jemand wirklich Sachen einspricht, die dann so klingen, als wären sie aus einem Film, die dann so ein bisschen so, weiß nicht, so halb philosophisch, halb irgendwie so Sinnsprüche. Also das finde ich ein bisschen überladen tatsächlich. Weil er auch nicht wirklich tiefgründige Sachen sagt. Ne?
Nee, aber ich finde, das trägt immer zur Stimmung bei. Also ich versuche das jetzt genau, Brian Cox ist das, der da am Anfang spricht. Aber das, ich muss sagen, dieses Never Never Land, das ist das Intro von Never Never Land, das ist bei mir so eingebrannt, weil ich das so oft gehört habe, dieses irgendwie, weil das also am Schluss dann auch so abgehackt ist irgendwie, als wäre das aus dem Zusammenhang gerissen und dann gesampelt, diese Wörter Never Never Land. Und nee, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann jetzt keinen Beleg dafür finden. Ich habe nur einen Artikel gesehen, wo das behauptet wird, das Album sei inspiriert vom gleichnamigen Roman von Cormac McCarthy, The Road.
Das habe ich mir halt auch gedacht, ja. Also den kenne ich nicht. Ich kenne weder das Buch, das habe ich mal angefangen zu lesen und habe mich furchtbar gelangweilt. Den Film
Ja,
habe ich auch nicht gesehen,
habe ich
der
aber
ja
auch
mit
nicht. Genau dem.
einem sehr bekannten Schauspieler ist.
Das ist es nicht, ist nicht Mads Mikkelsen, oder? Viggo Mortensen. Also
Genau.
Viggo
Also der
Mortensen.
Vater fährt mit dem Sohn durch ein zerstörtes Amerika. Aber du hast es auch nicht gesehen oder
Nee,
gelesen.
nee, also ich weiß so ungefähr, worum es geht. Das ist halt eben auch so ein Endzeit-Szenario und es geht, glaube ich, um Kannibalen. Also ist ziemlich deprimierend. Und so wie ich das, also ich habe da so eine gewisse Vorstellung von, dass ich denke, ach, das müsste man eigentlich mal gucken, aber es ist mir so, ist so auf der Liste der Filme, die ich mir denke, so würde ich gerne mal gucken, aber ich glaube, das ist mir zu deprimierend.
Ja.
Ja, und das ist, aber es hat schon so ein beklemmendes Gefühl, also dieses, der Sound von dem Album The Road Part One, was natürlich auch suggeriert, ne? Part One, da könnte ja eventuell irgendwann noch ein Part Two kommen, aber es ist ja schon, wenn mich nicht alles täuscht, wirklich ein Full-Length-Album, also mit ja, knapp 60 Minuten sehe ich gerade.
Sind ja auch sehr viele Stücke, sind 16 Stücke oder so, ne?
Ja, also wobei auch viele so kurze, so immer diese Zwischenstücke sind, die dann immer nur so eine knappe Minute lang sind. Und das sind, glaube ich, dann auch mal die Parts mit dem gesprochenen Text.
Trotzdem, ich habe es mir jetzt, ich habe mir die LP im Mediamarkt nicht gekauft.
Ja.
War sehr dankbar, dass es direkt auf Spotify war oder
Ja,
ist, jetzt so um's mal zu hören.
da habe ich es nämlich auch
Weil
gehört.
ich glaube, ich würde es tatsächlich, ich würde es mir vielleicht jetzt so runterladen mal. Aber ich habe, und das spricht ein bisschen gegen das Album oder gegen diese ganze Konzeption, weil wenn man so nachliest, so, er hat den und den Künstler beauftragt, das Cover zu malen. Es gibt ein 28-seitiges Booklet mit Bildern auch noch zu dem Album. Also, dass da so eine ganze Experience drum gebastelt wird. Das hat mich schon wieder so ein bisschen abgeturnt, weil ich auch mit diesem bunt angemalten Pferd da auf der Hülle nicht so richtig viel anfangen konnte.
Das passt nicht so richtig, finde ich irgendwie.
Also dann lieber nur die Musik und nicht noch irgendwie so ein Buch mit irgendwelchen so Kunst oder also mit Gemälden oder so, die mir dann direkt ein Bild geben zu dem Album, weil genau
Ja.
das ist es ja, was ich bei Anke nicht will, dass mir jemand schon vorher sagt,
Na,
was ich für Stimmungen aufbauen soll.
da
Die
ist
will ich ja
ja.
sehr, also mir reicht dann die Musik.
Da ist ja das digitale Hören oder so Streaming-Dienste sind da ja quasi so ein bisschen die Lösung. Wenn du das eh nicht kaufst und nicht besitzt, also weil so sehr guckt man sich dann so ein Artwork dann auch nicht an. Also ich finde es eigentlich auch interessant, wie unpassend ich das Artwork finde. So zu dem Gefühl, das mir das Album vermittelt. Aber naja, also da scheint dann schon so ein
Es
bisschen
ist ein
der.
bisschen schade. Man hat irgendwie das Gefühl, man verpasst dann doch was. Weil der Künstler sich ja dann doch gedacht hat, so das gehört jetzt dazu und dann wird man halt dann auch, dann ist auch der Download wieder auch nur so was Halbes, wird einem dann suggeriert, dass es nicht so richtig viel wert ist. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es mir dann echt auch wurscht, weil es gibt Musiker wie jetzt, da würde ich jetzt sagen, so Radiohead oder so, die sich Gedanken machen, so um die ganze Gestaltung, wo auch wirklich alles aus einem Guss oder aus einer Hand ist und dann auch
Ja.
das schon sehr gut zusammengeht, so, und ich das auch eingehe, dass ich dann so ein Artwork krieg, das für die, das auch mit der Musik dann so ein bisschen dann fest assoziiert wird. Und James Lavell würde ich jetzt einfach nicht das so, oder bei dem würde ich jetzt nicht so sehen, dass der da so, dass das jetzt so unbedingt zusammenpassen muss. Das
Also
scheint mir eher so ein
dem nimmst du
bisschen
das nicht
so
ab, oder wie?
trendy zu sein. Dass der halt einfach so einen trendy deutschen Künstler gefunden hat, den er irgendwie auf irgendeiner Londoner Art Show entdeckt hat und da meint so, ja, du machst jetzt das Albumcover so, um das irgendwie, also da um irgendwie, das wirkt mir zu sehr so verpackt.
Ja, also ich muss ja sagen, jetzt wo du
Wenig dringlich.
wo du von Radiohead gesprochen hast. Ich finde es lustig, weil mir geht es mit dem ganzen Konzeptüberbau bei Radiohead auch so, dass mir das, gut, das fällt aber bei Radiohead auch mit in die Zeit, wo ich, also diese ganzen Kid A, Amnesiac und so weiter, die und Hail to the Thief, das sind so die Sachen, haben wir ja schon bei letztes Jahr, als wir über Radiohead gesprochen haben, meinte ich ja, dass das so die Sachen sind, die ich so ein bisschen vernachlässigt habe, eben weil mich das total erschlagen hat, irgendwie dieser ganze Konzeptüberbau, der da dran kommt.
Mhm. Aber ja, wir haben ja diesen Stanley Donwood, der die ganzen Artworks schon von Anfang an gemacht hat, der gilt ja so als inoffizielles Bandmitglied schon fast, weil der immer so ganz eng mit Tom York auch zusammenarbeitet.
Wenn ich jetzt hier so eine Theorie aufstellen müsste, dann könnte man auch vielleicht die Vermutung äußern, dass es ein Stück weit diese ganze Aufladung oder diese Ausstattung, in Anführungsstrichen, von einem Album, also dass man, wenn man es kauft, was in der Hand hat und dass dann einem was geboten wird, das ist ja auch, ich denke, dass es auch dazu gehört, eben genau das zu tun, nämlich das physikalische Album aufzuwerten und dem Käufer das Gefühl zu geben, okay, es hat sich jetzt für mich gelohnt, diese Schallplatte oder diese CD zu kaufen, weil da dieses riesen Booklet dabei ist, was ich alles nicht bekomme, wenn ich es nur digital habe. Das kann ich nicht anfassen, das kann ich nicht umblättern. Und da steckt also.
Das ist auf jeden Fall, eine marktwirtschaftliche Entwicklung, glaube ich, auch. Um halt überhaupt noch Leute dazu zu bringen, eine Schallplatte oder eine CD, will man ja schon fast gar nicht mehr sagen, aber ein physisches Produkt zu kaufen, dann lädt man das halt, das ist ja bei Büchern eigentlich genauso, dann lädt man das mit irgendwelchen Goodies und Extras auf, die dann auch die Anschaffung für den Fan oder für einen, der das dann wirklich auch toll findet, auch lohnenswert machen. Das ist auch total logisch, ne?
Ja, also, aber ich muss auch sagen, eine Band, mit der jetzt du wahrscheinlich nicht so viel zu tun hast, die ich jetzt irgendwie relativ stark verfolgt habe, mein musikalisches Erwachsenenleben lang irgendwie oder auch schon so als Teenager, irgendwie fast parallel zu Radiohead, sind Nine Inch Nails. Und die haben auch mit Rob Sheridan, der irgendwie so, ich glaube, ab 99, 2000 rum oder vielleicht auch erst ab 2005 fast ein eigenes Bandmitglied war, der dann irgendwie die Videoproduktion gemacht hat, die Band live gefilmt hat und aber auch Album-Artworks designt hat. Und da gab auch andere Künstler, die vor dem schon so konzeptuell, also The Downward Spiral hat auch so Kunstwerke, die da dazu geschaffen worden sind, die sind mir zwar in Erinnerung geblieben, so aus dem CD-Booklet damals. Und ich freue mich auch drauf, jetzt demnächst das Vinyl-Reissue zu bekommen. Aber irgendwie, ich brauche es eigentlich nicht. Und vor allen Dingen bei den späteren Sachen, die ich dann digital nur besessen habe, da waren mir dann diese Artworks dazu eher egal. Also da fand ich dann dieses da will ich jetzt auch nicht zu sehr abschweifen, aber da gab es halt eben mit Year Zero 2008 oder so, wann das war, ich weiß es nicht mehr genau, gab es da nochmal sowas, weil da hatten die auch so ein Alternative Reality Game und haben darüber auch so toll, Tracks geleakt und so.
Da habe ich mir sogar das Album gekauft, ohne wirklich Nine Inch Nails Fan zu sein, weil ich fand das so beeindruckend, dass ich mir dann auch die CD gekauft habe damals, wo so ein bisschen diese Geschichte auch...
Da war ja sogar noch ein CD.
Auf der CD wurde gar nicht, oder in dem Booklet war, glaube ich, gar nicht so viel drin an Alternative
Reality. Nee, gar nicht mehr so richtig. Ne? Interessanterweise das aber so, das glaube ich, das Einzige, was da noch drin war, ein Teil ist von dem ARG, war, dass die CD, wenn man die gerippt hat, wenn man die in CD-ROM-Laufwerk gelegt hat und dann kopiert hat, dann ist sie so warm geworden, dass der Druck sich darauf verändert hat. Und dann war da eine Nummer drauf oder irgendwie eine URL oder irgendwie sowas. Das war, war dann noch so ein kleiner...
diese Thermobeschichtung, das war cool.
Genau. Ja. Und 2007 kam das raus. Aber das ist auch das letzte Album von Nine Inch Nails, das sich so richtig... das mich so richtig noch berührt oder bewegt hat. Danach kam halt noch das Instrumental-Vierer-Album Ghosts. Dann kam dann The Slip? Ja, 2008. Und dann war eine ganz lange Pause. Und dann eben kam Hesitation Marks 2013 nach der Pause, in der Trent Reznor auch den Oscar gewonnen hat für den Soundtrack von Social Network und so. Ja, und jetzt gibt es halt noch eine neue EP, die ist zu Weihnachten rausgekommen. Und ich meine, es gab auch noch was anderes jetzt. Also es gab jetzt, glaube ich,
Er
zwei
hat doch auch so ein
EPs.
Umsonst-Album gemacht, relativ kurz nach Year Zero, oder?
Dieses Instrumentalalbum Ghosts, das war ein vierteiliges Album, es gibt als Vierfach-CD.
Nee, ich meine noch was anderes. Das Ghosts, das war ja instrumental. Es gab dann noch so ein Album, auch so ganz regulär mit Gesang und so.
Eventuell war das.
Mit so einem roten Cover irgendwie. Weiß gar nicht mehr. Das war auch relativ so kurz davor oder kurz nach Ghosts. Wo er auch diesen.
The Slip wurde kostenlos veröffentlicht, 2008. Das war das
Genau, When
Album
He
nach
Pulled a
Ghosts.
Radiohead.
Ja, das wurde kostenlos released und auch mit einer Creative Commons mit einer Creative Commons Share Alike Lizenz, also dass man es auch verwenden
Genau, und
kann.
dann gab's, da gab es auch ein Remix-Album dann relativ schnell.
Ja, wobei, die haben da eine ganze Plattform aufgemacht, die ich gar nicht so richtig verfolgt habe. Es gibt eine schnellste Remix-Plattform, wo man die Original-Tracks von Songs runterladen kann und remixen kann, Remixe veröffentlichen kann. Ich glaube, es ist remix.nineinchnails.com. Ich bin nicht ganz sicher, aber das ist, meine ich, auch so um Year Zero rum und die Zeit eingeführt worden, weil Year Zero wurde zusammen, oder nee, das Remix-Album von Year Zero wurde mit einer DVD oder so zusammen veröffentlicht, wo eben alle Original-Aufnahmespuren drauf waren, sodass du da von Remixes machen konntest.
Ja.
Ja, aber wir sind
Gut, langer
ab.
Exkurs.
Ja, Uncle, also könntest du sagen, dass du ein Uncle-Lieblingsalbum hast?
Auf jeden Fall Science Fiction, da verbinde ich einfach am meisten mit.
Ja. Ja,
Das.
mir geht es halt eben so, dass ich jetzt irgendwie kein Album bei mir sich so eingebrannt hat. Das sind immer die Einzelstücke, die dann hängen bleiben bei mir, komischerweise. Das ist halt eben Lonely Soul und Rabbit in Your Headlights von Science Fiction. Und dann meistens die Singles von den Folgealben.
Ich mag diese, also diese Atmosphäre. Ich meine auch, ich glaube, Introducing ist ja auch von 1996, oder? Ist auch
Sag
so
dir
Mitte
gleich.
90er.
Hatte das nicht, ich glaube, es ist von letztem Jahr.
20 Jahre Jubiläum?
Quatsch, nicht letztes Jahr, genau, letztes Jahr hat das Jubiläum von 1996, weil letztes Jahr war das 20-Jährige. Dann gab es auch ein
Und ich finde.
Reissue, meine ich.
Also ich habe da, das höre ich auch so seit Jahren immer mal wieder so phasenweise, weil das einfach für mich so einen ganz bestimmten Sound und so eine Stimmung hat, die auch durch diese ganzen Samples kommt, die er da verwendet, die dann so oft ja bis in die 60er zurückgehen und irgendwie so aus so obskuren Jazzplatten kommen und so. Und das hat so einen warmen Klang.
Also
Der irgendwie
jetzt.
auch so ein bisschen düster ist und so ein bisschen auch so, das verbindet, also für mich verbindet das auch, hat das auch viel so mit so einer 90er-Jahre-Stimmung zu tun, dass irgendwie alles, so alles auf einmal da ist, so dieses auch so, was ja auch Beck und so gemacht hat, dass man alles plötzlich miteinander samplen kann und alles ist in so einer Gleichzeitigkeit drin und dadurch entsteht aber auch wie so ein Vakuum oder so eine Entropie. Dass auch alles dann irgendwie egal ist und dass das dann irgendwie auch so ein bisschen so eine traurige Schicht über die Musik drüber liegt. Und so ist es bei Uncle dann, also bei Science Fiction, ganz, ganz stark dann auch in diesen eher ruhigen Momenten auch. Bloodstained zum Beispiel ist da mein Lieblingssong.
Ja, also jetzt, wo du es sagst, der Sound von der Science Fiction ist auch gar nicht so unähnlich. Also da merkt man schon, dass das zur gleichen Zeit entstanden ist wie die Introducing.
Die sind beide sehr, sehr warm, ja. Also die klingen überhaupt nicht kühl.
Ja, also das ist
Und
so sehr
oder
organisch. Also sieht ihr auch, glaube ich, auch an den Samples, die da
genau.
verwendet werden. Also weil da ist halt eben viel aus so 70er Jahre Elektronik drauf gesampelt. Also auch so Tangerine Dream oder so. Oder
Und Never
Kraftwerk.
Neverland dagegen klingt viel polierter oder viel besser produziert. Und das hat mich dann schon
Das stimmt. Also ich weiß auch, da, als ich die Never
ist
Neverland.
auch cool, aber ist ganz anders halt so.
Ja. Ja, wobei, also jetzt muss ich gerade noch mal auf die Never Neverland draufschauen, was da drauf war. Ja, das ist aber schon lustig, weil Never Neverland kam 5 Jahre später, 2003. Und das Cover ist ja auch schon so eine Variation von diesen alienartigen Wesen, die da so dieses, die auf dem ersten Album drauf waren. Ach genau, Eye for an Eye war so, war glaube ich so die eine der ersten Singles. Wir warten da der Sänger drauf. Also, falls man sie noch nicht gehört hat, dringende Empfehlung. Ich glaube, ich werde auch mal eine neue Playlist anfangen mit dieser Folge. Die ich dann auch unter www.überpop.de verlinken werde. Also eine Playlist bei Spotify mit Songs, über die wir gesprochen haben in dieser Folge. Und eben auch einen Link zum aktuellen Album von Uncle, nämlich The Road Part 1. Und ja, hast du noch was beizutragen?
Ich habe ja jetzt vorhin so ein bisschen meine Theorie der 90er Jahre entwickelt. Dem habe ich erstmal nichts hinzuzufügen weiterhin.
Das war über Pop, Folge 19. Der Sänger beim Stück Eye for an Eye, das wir gerade zum Ausklang hören, ist übrigens Rich File, der zum Zeitpunkt von Never Never Land tatsächlich festes Bandmitglied war. Daher konnte ich seinen Namen nicht finden, als wir aufgenommen haben. Die nächste oder die nächsten beiden Folgen haben wir in derselben Session auch bereits aufgenommen. Fabian und ich lassen unseren jeweiligen Popkultur-Sommer Revue passieren und reden überwiegend über Kinofilme, unter anderem Baby Driver, Dunkirk, Der dunkle Turm und so weiter. Also, bis dann und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.